Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde in Deutschland, Österreich und im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 13. Mai 2025. Was darf man eigentlich noch sagen in der Bundesrepublik, ohne am frühen Morgen Besuch zu bekommen von der Polizei oder von den deutschen Staats- oder Verfassungsschützern, wie sie da heißen? Es gab ja den lustigen Sinnspruch der 68er-Bewegung, macht aus dem Staat Gurkensalat. Und mein Verdacht ist, wenn man heute mit solchen Slogans in die politische Arena steigen würde, zum Beispiel aus einer Studenten-WG, die dieses Leitmotiv in einem Poster an der Außenwand ihres Mietshauses montiert hätte, dann müsste eigentlich der Staatsschutz einmarschieren mit seinen Rollkommandos. Macht aus dem Staat Gurkensalat. Mir ist übrigens nicht bekannt, dass heutige aktive gewählte Politiker, zum Beispiel einer AfD, das ist ja die Skandalpartei der Bundesrepublik, dass die sich zu derartigen rabiaten Staatszerstückelungsprogrammen jemals hochgeschwungen hätten. Oder ein anderer Slogan, der bei uns in der Schule sehr populär war, vor allem bei den Lehrern, macht kaputt, was euch kaputt macht. Das war ja auch so ein, ja, eine Songzeile, könnte man sagen, ein Schlagwort dieser linksbewegten 68er und 70er und 80er Jahre Zeit, die ja geprägt war durch den Aufschwung des Linken, des sogenannten Anti-Autoritären, das allerdings sich in zusehends auch autoritäre Gefilde verirrte. Ja, macht kaputt, was euch kaputt macht. Nach heutiger Verfassungsschutzauffassung würde ich Ihnen dringend abraten, so etwas jemals zu sagen. Und sollten ein paar Altlinke noch Posters haben mit diesen Sprüchen, hängen Sie die ab. Das könnte also verhängnisvolle Auswirkungen haben in dem angespannten Klima, das heute in Deutschland zu beobachten ist. Ich habe mir die Mühe genommen, am gestrigen Abend wieder einmal den Spiegel zu lesen, das Sturmgeschütz der Demokratie. Heute ist der Spiegel ein Sturmgeschütz der Obrigkeit. Lange ist es her, dass da die deutschen Behörden sind ja auch mal einmarschiert beim Spiegel in den 60er Jahren. Das war die Heldenzeit als Kanzler Adenauer. Das hat sich bis in die heutige Zeit herumgesprochen, als der damalige Kanzler Adenauer sinngemäß gesagt haben soll, also diesen Spiegel, den dürfe man nur mit der Feuerzange anfassen. Also damals war die Truppe um den Gründer Rudolf Augstein nicht unbedingt eingebettet da in den medial-gouvernementalen Komplex, da in dieses politmediale Machtkartell, ganz im Gegenteil. Die haben das herausgefordert und mussten dann auch unten durch sogar ins Gefängnis. Lange, lange ist das her, tempi passati. Denn heute ist es umgekehrt. Der Spiegel ist das Nachrichtenmagazin des Vertrauens der deutschen Behörden. Anders ist ja nicht zu erklären, dass sie diesen über 1000-seitigen AfD-Bericht des Verfassungsschutzes einsehen konnten. Über 1000 Seiten. Wenn eine Behörde mit einer Anklageschrift, mit einer Verunglimpfungsschrift, mit einem Gutachten von über 1000 Seiten kommt, dann können Sie davon ausgehen, dass die Behörden absolut verzweifelt sind, dass sie nichts gefunden haben und deshalb alles aufgeschrieben haben, einfach aus purer Verzweiflung darüber, dass eben die Smoking Gun jener alles überstrahlende, übertrumpfende, jedes Gegenargument schachmatt setzende Zentralbefund, dass der eben nicht vorliegt. Darum müssen sie ja über 1000 Seiten zusammentragen. Das sind arme Kerle, arme Leute, die das haben lesen müssen. Ich habe hier die Zusammenfassung, das Destillat hier im Spiegel. Und da sind nun alles und allerlei Zitate von AfD-Politikern, Jungpolitikern, Tweets aus dem Zusammenhang gerissene Äußerungen zu finden. Und da sind natürlich auch Äußerungen darunter, die einem dann nicht gefallen. Und da sagt man, das ist aber stilistisch eine Entgleisung, das ist ein rabiater Wortgebrauch, das finde ich total daneben. Und so etwas sollte man doch nicht sagen. Aber der entscheidende Punkt, meine Damen und Herren, nach meinem bescheidenen schweizerischen Empfinden davon jenseits der Berge ist dies. Ich meine, man kann doch in einer Demokratie, und die Bundesrepublik ist ja, glaube ich, immer noch eine, man kann doch in einer Demokratie nicht dafür belangt werden, was man sagt. Und vor allem als Oppositionspartei müssen Sie ja auf die Pauke schlagen, vor allem wenn Sie immer angeschwärzt und ausgegrenzt werden. Da ist die Provokation das Stilmittel des Underdogs, denn ihm werden ja eben nicht die roten Teppiche ausgerollt. Er bekommt nicht die seitenlangen Gefälligkeitsinterviews, die nur so tun, als seien sie kritisch, wie das dem deutschen Polit-Mainstream widerfährt. Die AfD ist wie jede Oppositionspartei, wie übrigens auch einmal der Spiegel, Opfer von Diffamierung und Verunglimpfung durch die Obrigkeit. Und deshalb muss man, um überhaupt Aufmerksamkeit zu erregen, um überhaupt durchzudringen mit seiner Botschaft, muss man provozieren. Und da gilt es eben zu beachten, dass jede Provokation nur so gut ist, wie der Gedanke, wie die Substanz des Gedankens und des Anliegens, das dahinter steckt. Wenn Sie natürlich nur einen Luftheuler ablassen, wenn es nur darum geht, die anderen verrückt zu machen, aufzuregen, auf die Palme zu bringen, dann werden Sie keinen Erfolg haben, weil der Wähler ist nicht dumm. Und hier sind wir beim nächsten Punkt. Was heute in Deutschland abläuft, ist im Grunde eine systematische, institutionalisierte Geringschätzung, eine Überheblichkeit, eine Arroganz gegenüber dem Wähler. Die deutschen Politiker, die tun einfach so, als sei der deutsche Wähler ein gefährliches Untier, ein Ungetüm, ein potenzielles Monster. Wehe, wenn sie von der Leine gelassen. Ja, man hat diesen fürsorglichen, paternalistischen Demokratiebegriff von oben, sozusagen, wir dürfen doch das Volk nicht unbetreut wählen lassen, denn diesem Volk ist nicht zu trauen. Und dieses Misstrauen des Politikers gegenüber dem Volk ist im Grunde die Umkehrung der demokratischen Tugend, die eben besagt, dass das Volk der Politik gegenüber misstrauisch sein muss. Die Macht ist das Problem und nicht die Bevölkerung, die dieser Macht ausgesetzt ist. Und Sie sehen einfach in diesem ganzen Verhalten, dass eben die Bundesrepublik Deutschland, Entschuldigung, ein Top-Down-Staat ist, ein von oben nach unten gebauter Staat. Und dieser Staat stößt zunehmend auf Ablehnung bei wachsenden Wählerschichten. Die fühlen sich bevormundet, die fühlen sich nicht ernst genommen, sie fühlen sich überfordert. Und vor allem sehen Sie, dass die Politik, die da oben gemacht wird, nicht im Interesse der Menschen ist, dass eben ihr Lebensinteresse an den Rand gedrückt wird, während die Politiker ihr Interesse maximieren. Die Politiker machen das, was in ihrem Interesse ist. Und das heißt natürlich immer mehr, immer weniger Demokratie. Wenn da eine Oppositionspartei kommt, anstatt sie zu widerlegen, ist doch viel einfacher, sie zu verfolgen, sie zu verbieten, auszugrenzen und damit natürlich auch die Millionen von Wählern, die ein anderes politisches Verständnis haben. Jetzt kann man sich natürlich im deutschen Kontext die Frage stellen, klar, nach zwei Weltkriegen und vor allem nach dem letzten und den politischen Verbrechen, die damals begangen wurden, es ist ja tatsächlich nicht unvernünftig, bestimmte Sicherungssysteme einzubauen und hier auch zu versuchen, diese Demokratie abzupanzern gegen den Versuch, sie abzuschaffen. Aber das, was wir in Deutschland im Moment sehen, ist ja nicht der Versuch, die Demokratie abzuschaffen, sondern die Demokratie einzuführen. Allen voran mit direktdemokratischen Elementen. Also da müssen Sie aufpassen. Und diese systematische Verunglimpfung der Bevölkerung von oben zeigt einfach, dass die, die über Demokratie reden, gar nicht wissen, was Demokratie ist, beziehungsweise sie reden von Demokratie, aber sie meinen sich selbst. Und da muss man sehr, sehr skeptisch sein. Und da fehlt mir in den deutschen Medien jedes kritische Bewusstsein. Also die haben sich jetzt wirklich, mit Ausnahme natürlich der Portale, die jetzt aufkommen, Apollo News und so weiter, wie sie heißen, Junge Freiheit, all diese Zeitungen, die sogenannten alternativen Medien, dort sehen wir die zarten Knospen eines demokratischen Bewusstseins, einer Kritik. Aber mich wundert das überhaupt nicht, dass immer mehr Deutsche die Nase voll haben, sich da von ihren Politikern derart von oben herab behandeln zu lassen. Das ist nicht demokratisch. Das ist antidemokratisch in der Demokratie. Ich habe das ja mal in einer Fernsehsendung gesagt. Dieser Ausspruch ist da ziemlich viral gegangen. Aber es ist einfach eine Banalität eigentlich nach schweizerischem Empfinden. In der Demokratie ist der Bürger der Chef und eben nicht der hochbezahlte Berufspolitiker, der da immer von oben mit dem Teppichklopfer dem Volk, seinem Chef, über den Mund fährt. Und dieses Gutachten hier noch einmal, das war ja der Ausgangspunkt da der AfD. Lesen Sie diesen Artikel, diese Zusammenfassung, da sieht man einfach, da werden Gesinnungen werden da angeprangert. Da wird ein falsches Reden aus Sicht jetzt des Spiegels und der Obrigkeit wird da unter den Kriminalitätsverdacht gestellt. Aber Entschuldigung, Deutschland darf kein Gesinnungsstaat werden. Ich meine, das wäre dann ein Absturz in die Geschichte, wenn plötzlich alle wieder ihre gute Gesinnung nach außen tragen müssen. Wir haben ja die ersten Spurenelemente von so etwas bereits gesehen mit Politikerinnen wie dieser eben Nancy Faeser, die jetzt abgetreten ist, die da mit der Armbinde herumgelaufen ist, um zu demonstrieren, was für eine Gesinnung sie hat. Das ist undemokratisch, das geht dann etwas ins Totalitäre, das ist dann eben die Tyrannei der vermeintlich Anständigen, die sich da ausbreitet. Und natürlich wird da eben auch den Machtinteressen der Mächtigen zugedient, die natürlich eben nicht wollen, dass da eine Oppositionspartei kommt und ihnen ihre Pfründe und ihre Privilegien streitig macht. Das ist meine Lesefrucht, jetzt so, hier sozusagen meine Eindrücke der Spiegellektüre aus aktuellem Anlass. Dann das Zweite, was mir am heutigen Tag wichtig erscheint, ist die Aussage von Papst Leo, dem neuen Papst, dem Amerikaner, der da offensichtlich bereits massiv punktet bei den Journalisten, hat eine Pressekonferenz gemacht und dort hat er etwas Wichtiges gesagt, nämlich, dass vor allem die Medien die Worte entwaffnen sollten. Und er meinte das natürlich vor allem auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Und ich finde das sehr wichtig, dass sich hier der Vatikan, das hat ja auch Papst Franziskus schon getan, dass sich der Vatikan hier sehr stark seine nach wie vor hohe moralische Kraft dafür einsetzt, für den Frieden sich zu engagieren. Und das heißt eben auch, dass man die Sprache abrüstet. Denn Worte sind zu Waffen geworden, vor allem in diesem Ukraine-Krieg und vor allem auch auf der sogenannten westlichen Seite, insbesondere auch in den deutschen Medien. Da ist ja eine derart radikale, extreme Sprache verwendet worden, dass nur schon der Gedanke an Diplomatie als eine Art geistiges Kapitalverbrechen taxiert wird. Also jeder, und das habe ich von Anfang an getan, jeder, der sich da eingesetzt hat, beziehungsweise nur schon mal dafür plädiert hat, mal diese Münze in den Teich geworfen hat, mal nur schon den Gedanken angeregt hat, ja, wäre es vielleicht gescheiter, anstatt nur über Waffen zu reden, auch über Diplomatie zu reden. Oder die Unterstützung, wie das zum Beispiel Altkanzler Gerhard Schröder schon frühzeitig gesagt hat, die Waffenhilfe, die Unterstützung für die Ukraine zu verbinden, auch mit der Aufforderung, diplomatische Bestrebungen zu machen. Wenn Sie das gesagt haben, sind Sie ja als rettungsloser Landesverräter und Putin-Versteher und Putin-Liebhaber und so weiter angeschwärzt worden. Das bricht jetzt allmählich zusammen, zum Glück natürlich auch unter den segensreichen Bemühungen des amerikanischen Präsidenten, der sich übrigens nebenbei auch noch als oberster Konsumentenschützer betätigt, indem er jetzt da die administrierten Pharmapreise für Medikamente runterbringen will. Aber er ist eben auch der Chefdiplomat in einer verrückten Welt, in der eben vor allem auf westlicher Seite die Diplomatie als Verbrechen taxiert wurde. Und in diese völlig verkrustete, verbetonierte Atmosphäre ist nun Trump eingedrungen, fast auf päpstlichem Kurs und hat gesagt, wir müssen wieder reden, dieser Krieg ist militärisch nicht zu gewinnen, Russland gewinnt ihn und wir müssen hier versuchen, wieder eine Vertrauensgrundlage herzustellen und da ist die Sprache wichtig und deshalb ist das auch eine Punktlandung des neuen Papstes, dass er hier anmahnt zu einer friedlichen Sprache. Das bringt mich noch einmal zurück zu diesem AfD-Gutachten und der Empörung und Irritation, die auch geschürt wird in den Medien über den provokativen Wortgebrauch der Oppositionspartei AfD. Hierzu ist einfach noch einmal zu unterstreichen, eine Oppositionspartei muss rhetorisch übertreiben, zuspitzen und provozieren, weil sie sonst nicht gehört wird. Die Provokation ist das Stilmittel des Underdogs. Aber wenn die Provokation ohne Substanz ist, dann kann man das Urteil getrost dem Wähler überlassen, dem mein Vertrauen in die Deutschen wie auch in die Schweizer ist so, dass ich sage, die Leute durchschauen das. Die Leute sind klüger als ihre politischen Führer. Das hat man immer wieder in der Geschichte gesehen. Das ist auch heute der Fall. Präsident Erdogan, ein weiterer Triumph für ihn. Die PKK löst sich auf. Und ein Durchbruch, China und die USA setzen Zölle größtenteils aus. Also der Zollkrieg geht da in eine neue Phase der wechselseitigen Abrüstung. Auch wieder interessant, der Alarmismus der Medien, dass jetzt hier gewissermaßen ein Weltkrieg angebahnt werde zwischen China und Amerika, hat sich abermals nicht bewahrheitet, weil Trump, und das habe ich Ihnen gesagt, nicht ein Ideologe, ein Sturkopf ist. Ihm geht es am Schluss um den Deal. Ich muss hier schnell etwas holen. Ich zeige Ihnen die Titelseite der NZZ heute. Da sehen Sie die Entwicklung der Aktienkurse. Können Sie sich erinnern, vor ein paar Wochen hier noch die ungefilterte, ungebremste Apokalypse der Trump-Kritiker. Er würde da eine Kernschmelze der Weltwirtschaft heraufbeschwören mit seinen Zöllen. Jetzt sind die Aktienkurse zum Teil sogar noch höher als am Ausgangspunkt Februar 2025. Also, meine Damen und Herren, man muss nicht nur bei den Begriffen abrüsten, sondern auch bei den Emotionen. Und Weltwoche Daily, das ist ein Abklingbecken dieser vor allem auch deutschen Hysterie. Und die Bevölkerung scheint auch immun zu sein. Wir lesen beispielsweise heute in den Landratswahlen in Mecklenburg-Vorpommern hat die AfD stark abgeschnitten. Also dieses ganze Getöse, dass da jetzt eine verfassungsfeindliche Partei im Aufschwung begriffen sei, die die deutsche Staatsordnung über den Haufen werfen will, das scheinen diese Mecklenburg-Vorpommerschen Wähler überhaupt nicht zu teilen. Nein, die haben eben eine andere Auffassung. Sie sagen, dass unsere Interessen durch die bisherigen Parteien nicht bedient wurden. Im Gegenteil, die haben sich gegen unsere Lebensinteressen gerichtet. Mit einer Migrationspolitik, die nicht funktioniert, mit einer Energiepolitik, die nicht funktioniert, mit einer Kriegspolitik, die hinten und vorne nicht aufgeht, mit einer Bevormundungspolitik, mit einer Bekämpfung der freien Rede, die dazu geführt hat, dass ich eben nicht einmal mehr sagen darf, macht aus dem Staat Gurkensalat. Sogar die Linken haben es gemerkt, dass das jetzt gegen sie geht. Und alle die, die diese falsche Politik nach vorne gebracht haben, sind eben nicht bereit zuzugeben, dass sie sich geirrt haben. Darum ziehen sie die Schraube an und wollen alle Kritiker mundtot machen. Das ist nicht der Punkt. Und das, was in Deutschland passiert, passiert ja in allen Ländern. Dieses Unbehagen an dieser abgehobenen Politik, das haben sie ja in Polen, sie haben sie in Rumänien, sie haben sie in Frankreich, sie haben sie in Italien, sie haben sie in Argentinien, sie haben sie überall in Großbritannien mit Nigel Farage. Und was wir hier sehen, ist eben diese Neubalancierung zwischen dieser internationalistischen Politik, einer polyglotten Klasspolitik und dem ja stärker nationalstaatlichen, interessegebundenen Denken. Und die, die jetzt auch hier wieder den Weltuntergang heraufbeschwören, da sage ich einfach Gemach, Gemach. Es geht um ein neues Gleichgewicht, eine neue Balance. Und mein Vertrauen in die Demokratie, zumindest in unseren Breiten, dieses Vertrauen ist groß. Sie spüren das, da bin ich Schweizer. Ich habe ein großes Vertrauen in die Weisheit und Entschlusskraft des demokratischen Souveräns. Der kann sich auch irren. Aber wenn Sie die, nehmen Sie nur die deutsche Geschichte in den letzten 150 Jahren, da hatten Sie keine Volksentscheidungen. All diese verheerenden Entscheidungen, die sind von einer sehr, sehr kleinen politischen, sich für erleuchtet haltenden Elite getroffen worden, sowohl im Ersten Weltkrieg wie auch im Zweiten Weltkrieg. Das sind nicht direkt demokratische Entscheidungen gewesen, die damals getroffen wurden. Also es ist vielleicht etwas an der Zeit, auch in der Bundesrepublik Deutschland, sich mit der Demokratie zu versöhnen. Und das würde auch bedeuten, bei allem berechtigten, skeptischen, immer auch Selbstmisstrauen, ist ja nicht schlecht, selbstkritisch zu sein. Selbstkritik ist besser als Selbstmisstrauen. Das heißt eben auch, sich mit sich selber zu versöhnen. Das wäre hier einmal zu wünschen und ich glaube, genau das ist jetzt im Gang. Wir werden sehen, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Spätestens morgen melden wir uns wieder zurück.